بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقدمت نام الله صلى الله عليه وسلم هل بمهات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم مش بتوعي لس كان قوت يبقى صلى الله وندس محمد عليه الصلاة والسلام الله دينا ونزين كزان تأست. بمهن شاء الله ترى هويته weiter mit dem ersten Band von der Fiqh-Reihe. Fiqh-Band 1, Reinheit. Wir sind im Kapitel das Verrichten der Notdurft angekommen. Wir haben bereits gesprochen über die Sunnah-Handlungen vorher, vor Verrichten der Notdurft, dann währenddessen. Und jetzt sind wir beim achten Punkt der Sunnah-Handlungen nach Verrichten der Notdurft angekommen. Und es geht um das Thema Istijmar wegen Madhi und Wadi und anderem. Was bedeutet Istijmar? Nochmal zur Erinnerung, haben wir gesagt, ist, dass man sich nach dem nach der Notdurft reinigt mit Papier und Steinen, das heißt trockenen Substanzen, die reinigen, die tatsächlich auch sauber machen. Und Madhi ist die Flüssigkeit. Also nachdem wir uns unterhalten haben und gesagt haben, dass man Istijmar wegen der kleinen Notdurft und großen Notdurft verrichten darf, und das sind ja Sachen, die najis sind, stellt sich nun die Frage, darf man Istijmar auch machen in Bezug auf andere Flüssigkeiten, die najis sind? Und die erste davon ist Madhi. Madhi ist die Flüssigkeit, welche aufgrund von Erregung vor dem eigentlichen Samenerguss aus dem Geschlechtsteil des Mannes austritt. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass man bei Austritt von Madhi die entsprechende Stelle durch Istijmar reinigen darf. Das ist die Ansicht der Schafi'i, der Hanafiya, und die erste Version bei Imam Ahmed. Sie berühren dies mit dem Qiyas und sagen, da es in Bezug auf Urin und Kot erlaubt ist, spricht nichts dagegen, es auch auf Madhi und anderes oder unter anderem anzuwenden. In Bezug auf den Qiyas, zweierlei Hinsicht, einmal beides ist Najis und einmal auch als Qiyas Aula, weil der Urin ist Najis. Und der Madhi zwar auch, aber die Najasa von Madhi ist schwächer als die Najasa von Urin. Andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, das ist die Ansicht der Malikiya und die zweite Version bei Imam Ahmed, erlauben dies bezüglich Bezug auf den Madhi nur den Istinja. Istinja, noch einmal, ist die Reinigung mit Wasser. Sie begründen es damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiallahu anordnete, sein Geschlechtsteil zu waschen. Lesen wir die Überlieferung diesbezüglich. Al-Miqdad ibn al-Aswad rahimahullah sagte, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ihm auftrug, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu fragen, was zu tun sei, wenn jemand sich seiner Frau nähert und Madhi austritt. Er sagte, das heißt Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, denn meine Frau ist seine Tochter und ich schäme mich, ihn zu fragen. Al-Miqdad sagte, ich befragte dann den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, darüber und er antwortete, wenn jemand so etwas bemerkt, soll er sein Geschlechtsteil waschen und sich so waschen, wie er sich für das Salah wäscht. Die Anordnung, dass er sich, dass er sein Geschlechtsteil waschen soll, ist hier der entscheidende Teil in diesem Hadith. Und sie sagen, wenn Istijmar erlaubt wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam beides erwähnt und nicht nur den Istinja erwähnt. Und die Anordnung ist natürlich verpflichtend zu verstehen. Und dann sagt er, und er soll sich so waschen, wie er sich für oder erstmal das Waschen des Geschlechtsteils, der Gelehrte sagt, dass es bedeutet, dass man sein gesamtes Geschlechtsteil inklusive der Hoden zu waschen hat, denn darauf weist die Überlieferung bei An-Nasa'i hin. Das heißt, es gibt eine andere Version des Hadithes, in dem auch der Prophet a.s. das ausdrücklich erwähnt hat. Insofern hat er hier den Istinja angeordnet. Und er soll sich so waschen, wie er sich für das Salah wäscht. Das bedeutet, er soll den Wudu vollziehen. Außerdem sagen diese Gelehrten, das heißt die Gelehrten, die der Ansicht sind, dass man Istinja machen muss und Istijmar bei Madi nicht ausreicht, die sagen, diese Ansicht sei stärker, weil Madi aufgrund seiner Klebrigkeit nicht mit Urin und Kot vergleichbar sei. Das heißt also, sie sagen, der Qiyas hinkt, weil die Substanz sich unterscheidet. Zwar beides Najis, aus einer ist flüssig, andere fest, aber das andere ist klebrig und deswegen ist eine andere, die Eigenschaft dieser Substanz ist unterschiedlich. Das ist eine Begründung, wie sie den Qiyas verwerfen. Und die zweite Begründung ist sicherlich die stärkere Begründung. Sie sagen, und wenn ein Nass im Widerspruch zum Qiyas steht, ist der Qiyas Fasid. Also sie sagen, der Qiyas mag zwar gültig sein, aber er widerspricht hier diesem Nass. Und insofern ist er zu verwerfen. Und der Autor sagt, dies ist die richtigere Ansicht. Was Wadi-Tropfen, die nach dem Urinieren austreten, angeht, so sind die Mehrheit der frühen und späten Gelehrten der Ansicht, dass er Najis ist. Außerdem wird er gemäß der Mehrheit der Gelehrten sowohl durch Istinja auch als durch Istijmar beseitigt, da er von seiner Konsistenz her wie Urin ist. Bei Austritt von trockenen Substanzen wie Nierensteinen muss weder Istinja noch Istijmar ausgeführt werden, sofern sie den Körper nicht mit Najasa verunreinigt verlassen. Das heißt, Istinja und Istijmar ist entscheidend, wenn Najasa austritt. Ansonsten es ist nicht verpflichtend. Tayyib. Dann stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand oder Istinja vor dem Wudu? Istinja vor dem Wudu. Ist Istinja Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu? Was bedeutet das? Die Frage ist also, sollte jemand sein Notdurft verrichten und dann den Wudu vollziehen und Istinja hinterher, ist dann der Wudu ungültig? Istinja und Istijmar sind beides keine Voraussetzungen für den Wudu an sich. Manche Muslime denken, sie müssten vor jedem Wudu Istinja oder Istijmar machen. Dies ist aber falsch. Dies ist nur erforderlich, nachdem man seine Notdurft verrichtet hat. Und dann stellt sich die Frage, was ist, wenn Istinja dann nach dem Wudu vollzogen wird? Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unter anderem Imam al-Hajjawi von den Hanabila, sind der Ansicht, dass der Wudu und Tayammum vor dem Istinja bzw. Istijmar Fasid ist, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich immer zuerst gereinigt hat. Das ist auch die richtige Ansicht, denn erstens, Allah fordert uns in Surat al-Ma'idah im 6. Vers als erstes auf, vor dem Beten Wudu zu vollziehen. Daraus folgt grundsätzlich, dass man diese Reihenfolge nicht mit Istinja unterbrechen darf. Das ist die erste Sache. Außerdem erwähnt er sowohl den Wudu als auch einen Ersatz, nämlich den Tayammum, erst nach der Rückkehr vom Abort. Die Reihenfolge ist also, die logische Reihenfolge ist, man frischt seine Notdurft, man reinigt sich, danach vollzieht man den Wudu. Zweitens, wir kennen aus keinem authentischen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Istinja nach dem Wudu durchgeführt hätte. Drittens, die Beweisführung der anderen Gelehrten ist daif, denn sie beweisen ihre Ansicht mit der folgenden Überlieferung. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma berichtet, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einmal berichtete, dass er manchmal nachts Junub wird. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Vollzieh den Wudu, wasche dein Glied und leg dich dann schlafen. Vollziehe den Wudu, wasche dein Glied und das heißt also, sie sagen, der Prophet hat erst zum Wudu aufgefordert, danach zur Waschung des Geschlechtsteils aufgefordert und danach auf diese Reihenfolge weist darauf hin, dass der Istinja nicht vor dem Wudu vollzogen werden muss. Im Arabischen ist jedoch eine mit dem Buchstaben Waw verbundene Auflistung kein Hinweis auf die Reihenfolge. Also wenn ich dir sage, mach dies und dies und das und das und das, dann ist das eine Aufzählung, die keine Reihenfolge beinhalten muss. Die zweite Ansicht besagt, hat jemand den Wudu vollzogen, bevor er zum Beispiel nach dem Urinieren den Istinja durchgeführt hat, so genügt es, wenn er sich reinigt, indem er Wasser über sein Geschlechtsteil gießt. Er braucht den Wudu nicht zu wiederholen. Und diese Ansicht ist logischer, denn wir kennen keinen Beweis dafür, dass die Voraussetzung für den Wudu, dass der Istinja vor dem Wudu vollzogen werden muss. Weil auch die Beweise, die erwähnt worden sind, in Surat al-Ma'idah, Vers 6, dass vor dem Beten der Wudu vollzogen wird, und das Ganze erst nach der Rückkehr vom Abort erwähnt wird, das ist ja auch logisch, das ist auch die Normalität. Das heißt, das wird so erwähnt, weil das meistens der Fall ist. Wer kommt sonst auf die Idee andersherum? Aber die Frage ist, wenn man den Wudu vollzogen hat und danach bemerkt hat, man hat sich nicht gereinigt und kippt Wasser über sein Geschlechtsteil, um es zu reinigen, gibt es keinen Grund zu sagen, dass der Wudu ungültig war. Denn die Voraussetzungen des Wudu sind erfüllt. Und wenn die Voraussetzungen des Wudu erfüllt sind, auch die Arkan des Wudu erfüllt sind, dann ist der Wudu gültig und sahih. Und niemand kann sagen, dass er ungültig ist, nur weil vorher der Istinja nicht vollzogen worden ist. Die zweite Sache, dass wir keinen authentischen Hadith kennen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das falsch herum gemacht hat, also erst den Wudu und dann den Istinja, das bedeutet nicht, dass daraus kann man nicht schlussfolgern, dass der Wudu deswegen ungültig ist. Denn wenn etwas nicht überliefert ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert ist. Das ist die erste. Zweite Sache ist, wir brauchen das auch nicht, um das zu beweisen. Denn entscheidend ist, dass die Voraussetzungen des Wudu und die Säulen erfüllt sind. Und die sind erfüllt. Und keiner sagt bei den Voraussetzungen des Wudu, dass der Istinja Voraussetzung ist, dass das vorher gemacht werden muss. Der Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, beziehungsweise von seinem Sohn, ist kein eindeutiger Beweis, aber er beinhaltet zwei Fälle. Fall Nummer 1, das heißt also, wenn wir sagen, dass Wow ist eine beinhaltet keine Reihenfolge, das ist richtig. Also Wow beinhaltet keine Reihenfolge. Deswegen kann der Hadith so verstanden werden, dass er die Reihenfolge vollzogen hat, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Dann wäre das ein Argument gegen die zweite Argumentation, wo es heißt, wir kennen keinen Hadith, dass der Prophet es andersherum gemacht hätte oder erwähnt hätte. Dann wäre das ein Argument, doch den gibt es hier. Oder wir sagen, die Reihenfolge ist hier nicht so gemeint, sondern andersherum. Dann sagen wir brauchen diesen Hadith nicht, um zu sagen, dass der Wudu gültig ist. Weil wir brauchen eher einen Beweis dafür, dass es die Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Wudu. Und das haben wir nicht. Wallahu tabarak ta'ala. Nächste Sunnah-Handlung, den Abort verlassen. Und wie man ihn verlässt? Mit dem rechten Fuß verlassen. Nachdem man sich gereinigt hat, verlässt man den Ort der Notdurft mit dem rechten Fuß. Der Grund dafür ist, dass man wertvolle, achtenswerte und saubere Taten immer rechts beginnt und oder ausführt. Die linke Seite benutzt man, wenn man Unreinheiten entfernt oder weniger respektable Dinge tut, wie zum Beispiel Schuhe festzuhalten, die normalerweise schmutzig sind. Dass man die Toilette mit dem linken Fuß betritt und mit dem rechten Fuß verlässt, ist lediglich Mustahab und keine Sunnah. Das heißt also, das ist keine ausdrücklich erwähnte Sunnah-Handlung. Deswegen sagt der Autor hier: Nebenbei sei erwähnt, dass die Mehrheit der Gelehrten die Begriffe Mustahab und Sunnah im Fiqh als Synonyme verwendet. Besser ist jedoch zu differenzieren. Für Mustahab-Handlungen gibt es im Gegensatz zu Sunnah-Handlungen keine expliziten Belege. Das heißt, wir haben keine expliziten Belege, dass der Prophet gesagt hat, man soll den Abort mit dem linken Fuß betreten und mit dem rechten Fuß verlassen, sondern wir wissen, dass er gesagt hat, man soll die Moschee mit rechten Fuß betreten und den linken Fuß verlassen. Und diese Hadithe weisen darauf hin, dass man das bei der Toilette umgekehrt macht. Und deswegen sagen wir, diese Handlung ist Mustahab und keine Sünde. In jedem Fall soll man darauf achten, wie der entsprechende Gelehrte die Worte verwendet. Das heißt, wenn ein Gelehrter die Worte Mustahab und Sunnah verwendet, sollte man wissen, benutzt er sie als Synonyme oder benutzt er sie gemäß der bereits erwähnten Fallunterscheidung. Es gibt, doch Allah weiß es besser, offenbar keinen Hadith, der besagt, dass man die Toilette mit dem linken Fuß betreten und mit dem rechten Fuß verlassen soll. Aber Anas ibn Malik, radiallahu anhu, sagte: Min as-sunnati idha dakhalta al-masjid an tabda'a bi rijlika al-yumna wa idha kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra. Zur Sunna gehört es, die Moschee mit dem rechten Fuß zu betreten und mit dem linken zu verlassen. Die Aussage dieses Hadith haben manche Gelehrte in Bezug auf die Toilette umgekehrt, weil diese im Gegensatz zur Moschee ein Ort der Unreinheit ist. Ebenso wurde über den Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes überliefert. Aisha radiallahu anha sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam liebte es, stets mit rechts zu beginnen. Er nahm mit rechts und gab mit rechts. Er liebte es, bei allem mit rechts zu beginnen. Kana yuhibbu at-tayamuna. يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيمم في جميع أموره. طيب. Dasselbe gilt für die Kleidung. Man beginnt mit der rechten Körperhälfte. Es ist auch Sunna, den rechten Schuh zuerst anzuziehen. Beim Ausziehen jedoch beginnt man mit dem linken. Der Autor erwähnt jetzt ein paar Beispiele, die darauf hinweisen, dass diese Regel nicht nur für das Betreten der Moschee ist und fast der Moschee ist, sondern auch auf andere Situationen übertragen werden kann. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ. Wenn ihr eure Schuhe anzieht, dann beginnt mit rechts. Und wenn ihr sie auszieht, dann beginnt mit links. Der rechte Schuh wird zuerst angezogen und zuletzt ausgezogen. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass man schon beim Verlassen des Hauses für den Gang zur Moschee die Türschwelle zuerst mit dem rechten Fuß überschreiten soll, denn sie betrachten das Ziel und nicht die gegenwärtige Situation als ausschlaggebend. Das heißt also, wenn man sich zur Moschee begibt, wann macht man das? Also, sie sagen schon beim Verlassen des Hauses, zum Gang der Moschee, wenn da beginnt man mit dem rechten Fuß, weil normalerweise die Frage ist jetzt, wenn man das eigene Haus verlässt, irgendwo hingeht, beginnt man dann mit rechts oder geht man mit links? Die Antwort lautet, man beginnt mit links, denn zu Hause ist das Wertvollere und draußen sind die Märkte, draußen sind ist der Fassad, draußen sind die Sünden. Deswegen beginnt man beim Verlassen des Hauses mit dem linken Fuß. Aber wenn man jetzt zur Moschee geht, soll man dann das Verlassen des Hauses betrachten oder den Ort, zu dem man geht, nämlich die Moschee. Die erste Ansicht besagt, dass man das Ziel betrachtet, nämlich die Moschee, und deswegen den rechten Fuß bevorzugt. Aber die momentane Situation als maßgeblich zu betrachten, ist aber folgerichtiger. Das heißt also, die momentane Situation zu betrachten, ist, dass man jetzt was man jetzt gerade macht. Man verlässt sein eigenes Haus. Man schaut nicht, wo man hingeht. Und diese Ansicht ist richtiger. Erstens, also das heißt, also man würde, also auch wenn man zur Moschee geht, erst sein Fuß, sein Haus mit dem linken Fuß verlassen. Zuerstens, man hält an den Grundsätzen fest. Zweitens, es ist höherwertig, die rechte Seite aufgrund der Situation, in der man sich gerade befindet, vorzuziehen, als das spätere zu berücksichtigen. Das heißt, das hat Vorrang. Das Momentane, in dem ich mich gerade befinde, oder das, wo ich später sein werde. Drittens, aus der anderen Ansicht wäre zu schlussfolgern, dass man rechts beginnen müsste, wenn man die Schuhe mit der Absicht in die Schuhe zu. Entschuldigung. Drittens, aus der anderen Ansicht wäre zu schlussfolgern, dass man rechts beginnen müsste, wenn man die Schuhe mit der Absicht in die Moschee zu gehen auszieht. Dies aber steht im Widerspruch zur Sunna. Der Prophet sagte, man soll also seine Schuhe. Seinen linken Schuh zuerst ausziehen. Ich will jetzt die Moschee betreten, da habe ich einen Konflikt. Und das weist darauf hin, um diesen Konflikt zu lösen. Man schaut nicht auf das Ziel, sondern man schaut auf die momentane Situation. Wallahu a'lam. Und wenn man das was ist, konsequent weiterführt, dann gilt das auch zum Beispiel, jemand erinnert sich auf der Reise an ein Gebet, das er an Sesshaft vergessen hat, dann würde er 2 Raka'a beten statt 4. Oder umgekehrt, jemand befindet sich zu Hause und erinnert sich an ein Dhuhr-Gebet auf der Reise vergessen, dann betet er 4 statt 2. Tayyib. Sie machen keinen Unterschied, zu welchem Anlass die Schuhe an- und ausgezogen werden. Na, was geht um? Richtigerweise geht es um die momentane Situation. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Tayyib, dann schauen wir uns noch den letzten Punkt an, in Bezug auf dieses Kapitel, wie in der Subhanahu wa ta'ala, und auch für heute. Dann ist dieses Kapitel über die Sunna-Handlungen vor, während und nach der Notdurft abgeschlossen. Und zwar das Bittgebet. Nachdem man den Ort der Notdurft verlassen hat, sagt man Ghufranak. Ghufranak heißt wortwörtlich deine Vergebung. Und man meint damit, O Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. Die Weisheit, die hinter diesem Dua steht, ist nach manchen Gelehrten folgende. Man macht sich bewusst, welche Last man im Diesseits im eigenen Körper trägt. Und wie schwer sie einem fällt, und man stellt sich vor, wird es dann erst, und man stellt sich vor, wie, ne? Wie wird es dann erst mit den Lasten am Tag der Auferstehung sein werden? Deshalb bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergeben. Eine andere Meinung der Gelehrten ist, also eine andere Weisheit, die eine schließt das andere nicht aus, dass man Allah jalla jalaluhu um Vergebung bittet, weil man seiner nicht gedacht hat, während man sich am Abort befand. Weil während der Abort gedenkt man Allahs nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger, als dass man seiner vergessen könnte. Aber in diesem Zustand konnte man nicht aufgrund der Begebenheiten und deswegen bittet man ihn um Verzeihung. Diese Ansicht ist aber eher schwach, weil man Allahs Jalla Jalaluhu an diesem Ort gar nicht gedenken darf. Das heißt, man setzt ja gerade das um, was Allah Tabaraka Ta'ala von einem Menschen verlangt hat. Man hat sich also an das Gesetz gehalten, indem man seiner nicht gedachte und braucht deshalb nicht um Vergebung zu bitten. Und dann gibt es noch ein Bittgebet, das überliefert worden ist, das daif ist, wird auch hinweisen, und zwar, dass man sagt, Alhamdulillahilladhi adhhaba anni al-adha wa afani, alles Lob gebührt Allah, der das Übel von mir genommen und mir Wohlbefinden geschenkt hat. Dass man nicht denkt, diese Überlieferung sei authentisch und Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn wir müssen aufpassen, dass wir dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam nicht etwas zuschreiben, was er gar nicht gesagt hat, damit wir nicht zu den Menschen gehören, über die der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat, dass sie über ihn lügen. Denn er sagte alaihi salatu wasallam: Man kadaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Das heißt, wer über mich absichtlich lügt, der soll seinen Platz in der Hölle einnehmen. Wir werden uns davor schützen und bewahren. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit den Fitra-Handlungen. Barakallahu fikum.